Also wer das mit der Gründüngung mal erfunden hat, der müsste eigentlich immer noch einen Nobelpreis kriegen. Ich liebe sie einfach und deswegen rede ich auch so gerne drüber.
Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und PflanzenfreundInnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, wir behandeln heute mal wieder ein richtig praktisches Thema, eigentlich wirklich für absolut jeden Gartenfan etwas und vielleicht auch für den einen oder anderen Landwirt, wie wir gerade besprochen haben.
Ja, schon genau. Im Gespräch.
Hört ruhig hin. Sabine, der Spätsommer, der steht jetzt vor der Tür. Also es naht die Zeit für eine Ruhepause im Gemüsegarten oder ist jetzt doch wieder die Zeit für ein weiteres Projekt?
Auf jeden Fall. Ein weiteres Projekt, ein kleines Projekt, aber natürlich, denn im Spätsommer ist das der beste Zeitpunkt, um was für die Bodenwellness zu tun.
Die Bodenwellness, das klingt ja richtig entspannt. Aber warum sollte ich mich denn jetzt gerade um diese Wellness vom Boden kümmern?
Weil jetzt im Spätsommer, also August, September bis Oktober, da ist der Boden noch warm. Das heißt, die Samen von Gründüngungspflanzen keimen ziemlich schnell. Und wenn ich den Boden nicht bedecke mit Pflanzen wie diesen Gründüngungspflanzen, dann kann der Herbstregen die ganzen Nährstoffe auswaschen. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, offene Böden, also nackte Böden, verschlemmen dann über den Winter leicht. Und wenn man so einen schweren Boden hat, also so einen lehmigen oder tonigen Boden, dann hat man bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr das Gefühl, man läuft über Beton, weil das so richtig fest geworden ist. Also das ist auch ein Grund, Gründüngung einzusetzen. Außerdem schützt es besser die Mikroorganismen über den Winter, wenn der Boden bedeckt ist. Dann frieren die nicht so tatsächlich. Da wirkt die Gründüngung tatsächlich wie so eine schützende Decke fürs Beet. Und das geht so bis August, bis Anfang Oktober. Da kann man die meisten Sachen aussehen. Später ist dann höchstens noch so Winterroggen oder so ganz harte im Nehmen möglich.
Sabine, was ist denn Gründüngung eigentlich? Ist das jetzt Dünger, der grün ist oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der Begriff Gründüngung, der ist wirklich ein bisschen blöd, weil er verwirrend ist.
Ein bisschen.
Gründüngung, da geht es immer um Pflanzen. Also die eigentliche Gründüngung, das sind die Pflanzen, die werden aber nicht zur Ernte angebaut, sondern bleiben nur vorübergehend auf dem Beet und sind nur und ausschließlich dafür da, dass sie den Boden verbessern. Das heißt, wie eben schon gesagt, ganz viele Vorteile, Erosion wird vermindert, Unkraut wird auch unterdrückt. Und das Beste ist, die Wurzeln gehen zum Teil ja sehr tief in den Boden und lockern ihn dadurch. Und im nächsten Jahr gibt es unfassbar viel mehr Mikroorganismen und Regenwürmer, weil die natürlich total viel Nahrung dann bekommen. Und das wiederum fördert auch die Humusbildung im Boden.
Wow, also das lohnt sich ja richtig. Aber wann lohnt sich das besonders?
Ja, eigentlich immer. Also es ist auch nicht damit getan, dass man es nur einmal macht und denkt, ja, jetzt habe ich ja Gründüngung gemacht und so, jetzt die nächsten 10 Jahre bin ich safe. Das sollte man möglichst immer wieder überlegen, wo habe ich jetzt eine Fläche, kann auch eine kleine sein, kann auch nur so ein Beet von, weiß ich nicht, 2x4 Metern sein, wo man das macht, weil es gerade nackig ist, weil alles abgeerntet ist. Also es lohnt sich immer, ganz besonders und unbedingt machen ist, wenn man gerade gebaut hat und die Baufahrzeuge so hin und her über den Boden gefahren sind und der so richtig verdichtet ist, dann lohnt es sich besonders, denn diese Gründüngungspflanzen, die gehen zum Teil bis in 2 Meter Tiefe, da kommt kein Spaten hin und brechen diese Verdichtungen eben auf.
Also wow, die haben ja richtig Power.
Ja, die haben wirklich richtig Power, richtig doll und bringen dadurch, weil die Wurzeln auch später im Boden bleiben, bringen dadurch auch in die tieferen Schichten eben Humus rein, lockern den Boden also tiefgründig auf, bringen da Humus rein, was wieder dazu führt, dass der Boden mehr Wasser speichern kann, lockerer wird. Also ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Und wenn man bei manchen Pflanzen ist es sogar so, das muss ich noch gerade sagen, es gibt Pflanzen, die eine Pflanzengruppe, die nennt sich Leguminosen.
Hat das was mit Lego zu tun?
Niedlich, ne? Ja. Leguminosen. Dazu gehören Lupine oder auch Klee und die reichern auch noch den Boden ganz aktiv mit Stickstoff an, weil sie den aus der Luft heraus aufnehmen und in den Boden reinbringen.
Stickstoff, auch ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiges Element in der Erde.
Ja.
Sabine, welche Gründüngungspflanzen eignen sich denn für Einsteiger ganz besonders?
Was ich sehr schön finde, ist der Bienenfreund, die Phacelia, die blühen so lila. Das ist ja auch eher so eine ungewohnte Farbe.
Sieht man auch hübsch.
Sieht man auch manchmal auf den Feldern. Und der heißt natürlich Bienenfreund, weil die Pflanze Bienen und andere, also Honigbienen und Wildbienen und so weiter, ganz doll anlockt, weil da viel Nektar und Pollen zu holen sind. Wächst sehr schnell. Die Aussaat ist bis Ende Oktober eigentlich möglich. Es ist aber auch so, so ab 5 bis 8 Grad in der Nacht stellt die Phacelia ihr Wachstum fast völlig ein. Friert auch nach der Aussaat im Herbst sicher über den Winter ab. Also ich muss jetzt nicht sagen, oh Gott, was mache ich denn im Winter? Und das Beet lässt sich sehr, sehr leicht bearbeiten im nächsten Frühjahr. Dann gibt es noch den Gelbsenf. Den finde ich super, weil der auch sehr schnell wächst. Ist auch eine ganz gute Bienenweide, blüht gelb. Und vor allen Dingen wurzelt der sehr tief. Also wirklich bis 2 Meter tief, viel tiefer als die Phacelia. Und ist dadurch für die Bauherrinnen und Herren besonders gut geeignet, würde ich sagen. Und dann gibt's noch den Buchweizen. Das finde ich immer ganz lustig, weil ich habe lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass der auch eine gute Gründungspflanze ist. Also der ganz normale Buchweizen, den man auch für Buchweizenernte verwenden kann. Der wächst sehr schnell, bedeckt den Boden also auch sehr schnell und hinterlässt auch einen sehr feinkrümeligen Boden. Allerdings muss man den am besten bis Anfang August ausgesät haben, weil der doch ein bisschen frostempfindlich ist.
Und was gibt's da sonst noch so für den Herbst jetzt?
Was man aussehen kann, das sind eben diese Leguminosen zum Beispiel. Da gibt's die Winterwicke, die Wintererbse, den Inkarnatklee und auch die Luzerne.
Und das ist alles eher nicht so zum Ernten geeignet? Das klingt alles sehr lecker.
Das klingt alles sehr lecker. Also die Wintererbse kannst du tatsächlich ernten und zwar im nächsten Jahr im Mai.
Ah ja.
Ja, also die schafft das über den Winter, keine Ahnung mit welchen Mechanismen. Da gibt es aber bestimmt Forscher, die das wissen. Aber die kannst du im Herbst aussehen und im Mai kannst du Erbsen ernten. Die sind nicht ganz so super, super duper zart, wie die, die man so den Sommer über anbaut. Ich habe das nämlich auch schon mal ausprobiert. Aber kann man essen, kann man machen. Also dann hast du sogar einen Doppelnutzen. Doppelnutzen hast du übrigens auch, wenn du Spinat aussäst. Der ist eigentlich auch eine ganz gute Gründungspflanze. Und auch Feldsalat.
Mhm, also doch noch was für den Magen.
Doch noch was für den Magen. Hast du Hunger? Ist jetzt gerade Mittagszeit?
Schon, ich glaube, ja. Ne? Ich gab noch nicht so viel.
Dann gibt es noch die Humus- oder Strukturverbesserer, nämlich den Rauhafer. Das ist ein Gras und der macht sehr, sehr dichte Wurzeln und unterdrückt damit das Unkraut sehr gut. Also vielleicht auch was für die Girschflächen. Und auch den Lein, also den Flachs, da wo früher und auch heute noch Lein draus gewonnen wird. Der verträgt sogar leichten Frost und hinterlässt auch einen sehr, sehr krümeligen Boden. Das sind so die, die man eben im Herbst auch noch aussehen kann. Es gibt noch viel mehr, die man im Sommer aussehen kann, aber jetzt sind wir ja gerade im Herbst und da geht doch mehr, als man so denkt.
Es gibt ja auch so Gründüngungsmischungen. Haben die jetzt irgendwelche Vorteile gegenüber einzelnen Pflanzenarten?
Ja, ich finde die sogar ganz gut, diese Mischungen, weil da hast du gleich automatisch mehr Biodiversität im Beet. Das heißt, du bietest auch Nahrung für verschiedene Nützlinge, weil manche lieben eher die offenen Blüten, manche brauchen Lippenblütler, Blüten, um da ihren Rüssel reinzuschieben. Also das macht schon sehr viel Sinn und es gibt auch dadurch so eine noch bessere Bodenverbesserung. Bessere Bodenverbesserung. Ja, aber ich sag's jetzt einfach so. So ist es halt.
Es ist ja, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Dann hast du halt Tiefwurzler dabei und auch welche, die so an der Oberfläche den Boden schön krümelig machen. Also ich finde das sehr, sehr gut. Und es gibt auch eine bessere Sicherheit oder eine größere Sicherheit. Also wenn du verschiedene Pflanzen aussäst, könnte ja sein, dass der einen oder anderen Pflanze dein Boden nicht so richtig gut gefällt. Und bei verschiedenen Mischungen hast du natürlich dann eine bessere Bandbreite. Wenn das eine nicht geht, dann geht vielleicht das andere.
Okay, dann fangen wir mal Schritt für Schritt an. Wie sehe ich denn aus? Auspacken, draufschmeißen, abwarten?
Ja, so ein bisschen Mühe müsstest du dir schon geben. Also erstmal das, was auf dem Beet noch drauf ist, alles wegräumen. Also Pflanzenreste, Steine und so weiter, wirklich weg damit. Du musst jetzt nicht tiefgründig lockern, du kannst es tun, um es den Gründüngungspflanzen leichter zu machen. Aber es reicht, wenn du den Boden mit einer Harke, mit so einem Rechen oberirdisch so ein bisschen aufkratzt und dann tatsächlich die Samen gleichmäßig verteilen. Dann, das ist ein bisschen die Kunst, den Samen leicht einarbeiten, weil manche brauchen wirklich Dunkelheit zum Keimen, zum Beispiel die Phacelia. Also die wollen von der Erdschicht überdeckt sein. Und dann erstmal feucht halten auch. Danach übernimmt die Natur aber so in den ersten 2 Wochen darauf achten, dass nichts austrocknet, weil wenn diese ganz kleinen Keimlinge vertrocknen, dann sind die auch hin. Also da ein bisschen aufpassen.
Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Muss man denn vorher nochmal düngen, damit das gut wächst?
Nein, brauchst du nicht. Die sind sehr, sehr anspruchslos, was erstaunlich ist, weil die wirklich viel Biomasse produzieren können. Aber denen reicht, was im Boden da ist. Also düngen auf gar keinen Fall. Ich habe auch noch so einen kleinen Funfact zum Ölrettich.
Immer her damit.
Da gibt es so einen Artikel, wo es darum geht, dass der wie ein Presslufthammer wirkt und damit ein Bio-Drilling machen würde. Lustig, oder?
Aber der bewegt sich doch gar nicht.
Nein,
oder doch?
Ja, eben doch. Also, er läuft natürlich nicht rum, ist ja klar. Aber die Wurzeln wachsen in den Boden, logisch. Und die haben ja auch ein dicken Wachstum, diese Wurzeln. Das heißt, die dehnen sich in alle Richtungen auf. Und dadurch sprengt der wirklich solche schweren, verfestigten Bodenplatten im Boden regelrecht auf, weil der so eine Kraft entwickelt. Ich meine, wir kennen das von Pflanzen, die sich durch den kleinsten Riss im Asphalt bewegen können und wachsen können. Aber der Ölrettich, der ist besonders hammerhart.
Wow.
Sozusagen.
Schafft er auch Beton?
Ne? Nee.
Okay.
Gott sei Dank nicht.
Was passiert denn im Winter mit den ganzen Sachen? Also friert das dann ab? Muss ich mich danach nochmal drum kümmern? Oder ist das dann getan mit dem einmaligen Einsäen und dann macht die Bodenverbesserung so ihre Bodenverbesserungsdinge?
Bodenverbesserungsdinge, super. Jein, also es ist so, du siehst es aus, es wächst alles und so weiter. Und am besten finde ich es immer, wenn es dann über den Winter abfriert. So, das tun die meisten, also wie Phacelia, Gelbsenf und so, die frieren bei Frost einfach ab. Das heißt, die kippen um, werden braun und bis zum Frühjahr, bis du dich das erste Mal wieder so um den Garten richtig kümmerst, ist das meiste ziemlich zersetzt. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Das kannst du dann im nächsten Frühjahr zusammenrechnen und auf den Kompost bringen oder einfach auf Stellen im Beet bringen, wo es nicht stört und weiter sich zersetzen kann. Das Schöne ist, dass das so eine automatische, natürliche Mulchschicht ist für den Winter, für den Boden als Schutz. Was anderes ist es mit den winterharten Arten, also Winterwicke, Luzerne, die wachsen sogar auch im Winter ein bisschen weiter. Und die musst du dann im Frühjahr tatsächlich entfernen oder auch richtig einarbeiten. Du kannst sie aber auch einfach absensen und dann woanders hinbringen zum Mulchen, diese Pflanzenreste. Ich finde diese abfrierenden Arten für Anfänger besonders praktisch, weil wenn du sie im September, Oktober aussäst, dann bilden die gar keine Samen mehr und du musst keine Angst haben, dass sie sich im nächsten Jahr wieder melden und sagen, hier sind wir und wir wollen wieder wachsen. Und du hast eben viel weniger Arbeit im Frühjahr mit diesen absterbenden Arten.
Okay, es gibt ja, also so einfach das alles klingt, ne? Ist ja gut und schön, aber da gibt's doch mit Sicherheit trotzdem Fehler, die ich machen kann, oder?
Nein. Also ich finde, es ist einfacher, als man denkt vielleicht. Es gibt ein paar Sachen, die sollte man vermeiden. Also Fehler würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber Senf und Ölrettich, die haben, wie gesagt, tolle Eigenschaften. Was sie aber blöd als Eigenschaft haben, ist, dass sie verwandt sind mit den Kohlarten. Die gehören zur gleichen Familie und bei Kohl kann es diese Krankheit geben, die Kohlhernie. Die kommt, wenn ich immer wieder Kohl auf der gleichen Stelle anbaue. Also nach 3 Jahren sollte man eine Pause machen. Und so Kohlfans wie ich, die sollten also als Gründüngungspflanze Kohlverwandte wie Senf und Ölrettich einfach meiden, einfach nicht anbauen.
Weil die dann auch dieselben Nährstoffe ziehen würden wie der Kohl.
Ja, und weil sich auf Dauer eben diese Krankheit so stark ansiedelt, dass sie wirklich zu Ertragsausfällen führen kann. Deswegen sollte ich das vermeiden. Es gibt ja auch genügend andere Arten, die ich einsehen kann. Ein anderer Fehler wäre, zu spät auszusehen, also ab November lohnt sich das Ganze meistens nicht mehr. Da geht vielleicht noch der Winterroggen, aber wo auch das eher mühsam. November ist einfach zu spät. Dann wächst das nicht mehr, wird nicht mehr winterhart und so. Und wer jetzt im Spätsommer oder Frühherbst noch vorhat, Wintergemüse zu pflanzen, wie Grünkohl zum Beispiel, der sollte natürlich auch keine Gründüngung machen, weil so schnell ist das Beet dann nicht wieder frei.
Das wird knapp. Sabine, was passiert denn dann im Frühjahr mit den Resten? Also einfach liegen lassen, das war ja meine liebste Option.
Ja, das ist auch die beste Option tatsächlich, wie immer. Was man auf gar keinen Fall machen muss und sollte, ist das Ganze einzuarbeiten. Das ist eigentlich gar nicht nötig. Also am besten bleibt es einfach liegen und verrottet da mit der Zeit so vor sich hin. Und du willst ja auch das Bodenleben gar nicht so doll stören. Und du willst, dass daraus neuer Humus wird. Also lass es liegen, da wo du neu aussäen willst, da schiebst du es halt ein bisschen zur Seite.
Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Und was habe ich jetzt am Ende gewonnen, wenn ich wirklich mal mindestens mal ein Jahr diese Gründüngung durchgezogen habe?
Ja, du hast auf jeden Fall einen lockeren, krümeligen Boden, der leicht zu bearbeiten ist. Der hat viel Humus, kann dadurch viel Wasser speichern. Du hast viel mehr Regenwürmer und andere Organismen, die den Boden wirklich richtig viel fruchtbarer machen. Du hast mehr Nährstoffe im Boden. Du brauchst also weniger Dünger und du hast weniger Arbeit und weniger Mühsal beim Start in die nächste Gartensaison.
Also ich glaube, das lohnt sich. Sabine, das ist aber trotzdem jetzt ein umfangreiches Thema gewesen, ne?
Ich sehe es ein, ja.
War schon wieder viel.
Stimmt.
Was machen wir da?
Drei Tipps.
Hast du mal drei ultimative Tipps zur Gründüngung?
Ich bemühe mich. Also Gründüngung, Tipp 1, wann immer möglich aussehen, auch die kleinste Fläche hilft. Der Boden sagt Danke. Abfrierende Arten nutzen und den Frost für sich arbeiten lassen, also keine Winterharden würde ich empfehlen. Und im Frühjahr die Biomasse wirklich nicht richtig einarbeiten, sondern liegen lassen und vor allen Dingen die Wurzeln im Boden lassen.
So machen wir das. Wenn ich jetzt doch noch Fragen habe an dich, an Neudorf, irgendwelche Gartenthemen, wenn ich Kontakt aufnehmen möchte, Lobkritik, irgendwas, wie kann man dich denn erreichen?
Ich bringe wieder sehr gerne meine E-Mail-Adresse in die Shownotes und freue mich übrigens auch über Themenvorschläge. Wir freuen uns natürlich auch über Likes bei Spotify oder so, aber auch Lob und Kritik wirklich gerne. Ihr könnt uns aber auch in unserem Forum auf neudorf.com schreiben und über Facebook und Insta Direktnachrichten schicken. Also nutzt sämtliche Möglichkeiten.
Genau, und über positive Bewertungen auf den Podcast-Plattformen freuen wir uns natürlich auch.
Ja, sehr gerne.
Her mit den Sternchen. Dann bis zum nächsten Mal. Einfach natürlich Gärtnern. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.